Dies, Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer weiteren Episode mit einem sehr, sehr coolen Gast. Frederik Hölze ist am Start. Und Frederik ist Natural Bodybuilder, Powerlifter, Coach bei APE Methods, hat einen Bachelor of Science in Gesundheitswissenschaften und macht aktuell seinen Master in Sport und Sport and Exercise Science. Frederik, sehr cool, dass du da bist. Wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Danke, Luis. Vielen Dank für die Einladung und für das Intro. Und ja, ich freue mich auf die Episode.
Sehr nice. Magst du dich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher vorstellen? Ich habe jetzt zwar schon ein paar Sachen genannt, aber ich denke, da gibt es noch deutlich mehr, was man zu dir wissen sollte.
Ja, ich denke, du hast schon die wichtigsten Punkte genannt. Wie gesagt, ich habe meinen Bachelor in Gesundheitswissenschaft gemacht, mache gerade meinen Master, bin dort im dritten Semester in Sport and Exercise Science, so auf Englisch, weil es nicht cooler klingt, sondern weil der Studiengang tatsächlich vollständig auf Englisch ist. Mache, wie du auch angesprochen hast, Wettkämpfe im Natural Bodybuilding und neuerdings auch Powerlifting, wobei ich mich mehr als Bodybuilder, als Powerlifter bezeichnen möchte, vielmehr vielleicht als Bodybuilder, der gern schwere Gewichte bewegt, von Zeit zu Zeit zumindest. Und ja, ich denke, sind die wichtigsten Informationen im Kontext von diesem Podcast.
Ja, sehr cool. Und wie läuft denn jetzt die aktuelle Improvement Season? Wann hast du den nächsten Bodybuilding-Wettkampf jetzt eventuell geplant?
Läuft soweit alles ziemlich zufriedenstellend. Also den letzten Bodybuilding-Wettkampf hatte ich 2018 im Frühjahr bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GmbF und bin danach direkt auch in die Off-Season oder Improvement-Season gestartet, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, und habe mich dann tatsächlich Ende des Jahres einer OP unterzogen, weil ich eben schon länger ein Hüft-Impingement hatte, was durch konservative Therapie nicht wegzubekommen war. Also ich war relativ eingeschränkt, habe das eben machen lassen, was mich für ein paar Monate in gewisser Art und Weise ein bisschen eingeschränkt hat, was ich jetzt im Nachhinein oder im Gesamtkontext meiner sportlichen Entwicklung nicht als nachteilig empfinde, sondern mehr als Fortschritt, weil ich tatsächlich davon jetzt auch Vorteile mitgezogen habe und eben wieder nicht so viele Einschränkungen habe, mich wieder relativ frei bewegen kann. Muss natürlich auf gewisse Sachen achten. Und genau, Powerlifting hatten wir schon angesprochen. Das war eben auch eine Sache, die ich schon länger machen wollte, wo mich aber das Hüftimpingement auch aufgehalten hat. Und das Ganze bin ich jetzt eben vor ein paar Monaten angegangen. Also ich habe länger schon spezifisch drauf trainiert, bis zu einem gewissen Punkt. Und hatte da jetzt eben auch zwei Wettkämpfe. Werde dann wahrscheinlich auch noch die Deutsche Meisterschaft machen im Frühjahr beim BVDK. Und die nächste Bodybuilding-Meisterschaft ist vermutlich entweder 2021 oder 2022 geplant, sodass ich eben zum einen eine längere Off-Season hatte und damit auch sicher gehe, dass ich signifikante Fortschritte gemacht habe. Und weil das Ganze auch für mich keine Sache ist, die ich unbedingt jedes Jahr machen möchte, weil es natürlich schon sehr invasiv ist, mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, das ist meine Leidenschaft, aber ich denke, du weißt ja, wie es ist und spricht vieles dagegen, das zu häufig zu machen und viel mehr sich da Zeit zu lassen, genau. Und aktuell ist eben zumindest in meinem Kopf so, dass ich 2021 anstrebe, ob das dann so ist, ist die andere Frage, aber es gibt mir zumindest mal so ein Ziel am Horizont.
Ja, mega cool. Ich denke, macht ja vor allen Dingen jetzt Sinn im Kontext, dass du jetzt eben diese Hüft-OP hattest und jetzt auch eher spezifisch fürs Powerlifting trainiert hast, sich da dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit rauszunehmen, um dann auch wirklich dann nochmal mehr Zeit zu haben, um dann auch spezifisch für Hypertrophie trainieren zu können. Denke ich, macht ja dann auf jeden Fall Sinn.
Genau, ja. Also ich muss sagen, dass diese starke Spezifik jetzt nur wirklich am Ende gegeben war beim Powerlifting. Also ich habe auch noch bis zum Ende meine Curls gemacht. Und seitdem, okay. Also Bodybuilding Work war sozusagen gewährleistet. Und ich habe in der Hinsicht auch Fortschritte wahrnehmen können. Aber ist ganz klar, dass jetzt das Ziel auf jeden Fall nochmal spezifischer auf Hypertrophie ist, als letztendlich auf diesen neuronalen Anpassungen, die man dann vielleicht am Ende von so einer Powerlifting-Meat-Prep haben möchte.
Yep. Und das ist auch unser Thema heute, ne? Muskelhypertrophie. Darum geht es ja eigentlich auch hier in dem Podcast. Deswegen habe ich mich ja heute mit dir zusammengesetzt, um genau dieses Thema zu besprechen. Du bist da ja sehr belesen, auch was die ja, aktuelle Datenlage und so weiter angeht. Und genau, da freue ich mich jetzt auf unser Gespräch, slash Diskussion, was auch immer, auf jeden Fall. Ja, um erstmal zu erklären, was Muskelhypertrophie ist, auch überhaupt ist. Es ist die Vergrößerung des Muskelquerschnitts, also euer Muskel wächst, hervorgerufen durch ein dickes Wachstum der Muskelzelle bzw. der Muskelfaser. Und meine Frage jetzt an dich, Frederik, was sind die Mechanismen für Hypertrophie? Also was sind die Gründe, weshalb Muskeln letztendlich durchs Training dann wachsen?
Ja, genau. Also letztendlich ist das Training von oder das Ziel von Krafttraining für Hypertrophie, was eben gezielt auf Hypertrophie ausgelegt ist, dass wir am Ende einen Anstieg der Proteinsynthese haben möchten, der dem Proteinabbau überwiegt, eben über ein bestimmtes Zeitintervall. Und im Kontext von Krafttraining sind eben primär aktuell drei Mechanismen in der Diskussion, in der Literatur, die als primärer Stimulus für diese Anpassung letztendlich besprochen werden. Und ja, für den Zuschauer, der vielleicht da ein bisschen mehr abnerden möchte, wäre es vielleicht interessant, sich ein Review anzuschauen. Und zwar ist 2019 eine Übersichtsarbeit von Wackerhagel, Schönfeld und ich glaube drei weiteren Autoren herausgekommen, die letztendlich so die aktuelle Evidenz für die jeweiligen Mechanismen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, besprechen. Und ich glaube, es ist auch Open Access, zumindest kann man es über ResearchGate aufrufen, heißt jeder, der da Interesse hat und auch kein Zugang zu einem Journal hat, durch die Uni, wie auch immer, sollte auf das Paper zugreifen können. Und da wird das Ganze eben relativ übersichtlich erklärt. Genau. Also wir haben, wie schon angesprochen, drei Mechanismen. Zum einen mechanische Spannung, metabolischer Stress und Muscle Damage, also Muskelschäden. Und genau, diese werden letztendlich aktuell in der Literatur als primäre Mechanismen dargestellt. Der eine mehr und der andere weniger. Also es gibt für bestimmte Mechanismen eben, ja, und Contra ja, potenziell stärkste oder der primäre Stimulus für Hypertrophie scheint letztendlich mechanische Spannung zu sein. Was versteht man unter mechanischer Spannung? Es ist letztendlich die Spannung, die eine einzelne Muskelfaser erfährt durch eine Muskelaktion, also eine Kontraktion in verkürzter Position, in Länge oder bei gleichbleibender Muskellänge, also eine isometrische Kontraktion. Und in diesem Muskel, der beansprucht wird, sitzen eben sogenannte Mechanosensoren, die letztendlich dann diese mechanische Beanspruchung oder diesen mechanischen Stress wahrnehmen und letztendlich in ein chemisches Signal umwandeln, was dann im Optimalfall am Ende in einer erhöhten Aktivität von mTOR1C, was eben wichtiger Proteinkomplex ist, der dafür verantwortlich ist, was eben der ausschlaggebende Punkt ist, die Proteinsynthese anzuheben. Heißt, wenn eben genug mechanische Spannung im entsprechenden Ausmaß als auch in der Dauer auf die Muskelfaser einwirkt, führt es letztendlich dazu, dass die Proteinsynthese steigt. Genau, das
Cool.
ist eben so der Knackpunkt zur mechanischen Spannung.
Darf ich da kurz eine Frage
Und
stellen? Ganz kurz.
klar.
Also, wenn wir das Ganze jetzt quantifizieren wollen, heißt es, dass, wenn wir jetzt einen Satz mit 100 Kilo machen, wir weniger mechanische Spannung haben, als wenn wir mit 120 oder 130 Kilo Kniebeugen zum Beispiel?
Ja, also das ist letztendlich, was du ansprichst, ist das Gewicht, was letztendlich das Ausmaß der mechanischen Spannung oder dem Ausmaß der mechanischen Spannung entspricht. Aber der springende Punkt ist eben, wenn wir uns letztendlich das Hypertrophie-Signal oder den Stimulus pro Satz anschauen, den wir leisten, ist eben nicht nur das Ausmaß entscheidend, sondern auch die Dauer, wie lange eben diese mechanische Spannung auf die jeweilige Muskelphase einwirkt. Heißt, es ist nicht nur wichtig, wie viel ich Gewicht bewege. Also du hast nicht das, wo wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zurückkommen, den höchsten Stimulus, wenn du nur Singles machst. Also wenn du überspitzt gesagt wie ein sehr spezifischer Powerlifter trainierst, der natürlich nicht auch nur Singles macht. Aber es ist definitiv nicht nach aktueller Evidenz der effektivste Weg, um Hypertrophie zu erzeugen. Du kannst auf jeden Fall auch Singles und Doubles machen und Hypertrophie erzielen. Aber es ist deutlich zeiteffizienter, eben in einem moderaten Wiederholungsbereich zu trainieren, weil dort eben letztendlich diese Komponente der Dauer auch abgedeckt wird, was eben in diesen extremen, vor allem im hohen Intensitätsbereich nicht der Fall ist.
Absolut. Cool. Dann machen wir weiter mit metabolischem Stress.
Richtig. Genau. Metabolischer Stress ist eben ein weiterer Mechanismus, der im Kontext von Hypertrophie durch Krafttraining besprochen wird. Darunter versteht man letztendlich als eine Veränderung des Energiestoffwechsels aufgrund von Bewegung. Heißt, gewisse Metaboliten sinken vielleicht ab und manche steigen an, wie beispielsweise Laktat oder anorganisches Phosphat. Und im Krafttraining sieht man das vor allem bei höheren Wiederholungsbereichen. Also der metabolische Stress ist grundsätzlich höher, beispielsweise bei einem Satz mit 20 Wiederholungen, als bei einem Satz mit 4 Wiederholungen. Und warum könnte eben dieser metabolische Stress wichtig sein für Hypertrophie? Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, wenn du Okklusionstraining oder Blood Flow Restriction durchführst, erzielst du eben auch Hypertrophie in der jeweiligen belasteten Muskelgruppe. Aber es scheint so, vor allem anhand von Untersuchungen mit Powerliftern, dass du beispielsweise Typ-1-Fasern mehr vergrößerst als Typ-2-Fasern. Das Problem ist jetzt beispielsweise, wenn man sagt, metabolischer Stress ist sehr wichtig. Da gibt es eben auch viele Kontrapunkte, die dafür sprechen, dass dieser Punkt nicht so wichtig ist. Zum einen kann mechanische Spannung ohne Einfluss oder großen Einfluss von metabolischem Stress oder auch Muskelschäden, auf die wir auch noch gleich kommen, dazu führen, dass ein robuster Hypertrophie-Effekt sozusagen entsteht, dass Muskelaufbau entsteht. Und zum anderen eben andere Bewegungsmodalitäten, wie zum Beispiel 400 Meter Sprints, deutlich mehr metabolischen Stress erzeugen, aber suboptimal für Hypertrophie sind letztendlich. Und das Problem ist letztendlich auch, dass du halt über 4000 Metaboliten hast in deinem Blutserum. Und da ist es halt sehr schwer zu bestimmen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Man hat beispielsweise gesehen, dass Laktat zu einem Anstieg der, beziehungsweise zu Aufbau von Muskulatur führen kann. Aber wie gesagt, mechanische Spannung scheint eben der primäre Stimulus zu sein, der eben ausreicht, ohne den Einfluss von metabolischen Stress und Muskelschäden für Hypertrophie zu sorgen. Und letztendlich gibt es auch Punkte, die gegen metabolischen Stress sprechen. Wobei man eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann, okay, metabolischer Stress ist komplett unwichtig, ich vermeide diesen oder ich trainiere gezielt auf diesen hin, weil es da einfach zu wenig Anhaltspunkte dafür gibt. Genau, aber man sollte eben das Ganze nicht komplett abschreiben, genauso wie Muskelschäden noch, die wir gleich noch kommen.
Ja, absolut. Also wäre jetzt ein Training, was rein darauf ausgelegt ist, den bestmöglichen Pump zu kriegen, vielleicht eher suboptimal, aber einen Pump beim Training zu bekommen, was auf ja eher auf mechanische Spannung ausgelegt ist, vermutlich ziemlich gut, oder?
Ja, genau. Also Pump kann im Kontext von metabolischem Stress besprochen werden, indem man beispielsweise durch diesen vermehrten Zufluss von Plasma in diesen Zellzwischenraum beispielsweise einen Anstieg der Proteinsynthese erfährt, dadurch, dass eben mehr Aminosäuren eben aufgenommen werden. Aber es kann auch beispielsweise sein, dass Pump unter Umständen dazu führt, dass diese Mechanosensoren letztendlich einer höheren Spannung unterlegen sind zu der mechanischen Spannung, die wir sonst eben durch das Krafttraining auch schon bereits erfahren oder bei der gleichen Wiederholung, bei dem gleichen Satz. und dadurch eben dieser mechanische Reiz höher ist. Jedoch kann man das absolut nicht sagen, da, wie gesagt, auch hier diese robusten Effekte auch gegeben sind, wenn du keinen Pump hast und Pump auch eben abhängig davon ist, in welchem Wiederholungsbereich trainiere. Wenn ich jetzt beispielsweise 5 Wiederholungen mache oder sagen wir mal 8 Wiederholungen, werde ich vermutlich einen geringeren Pump haben, als wenn ich 25 Wiederholungen habe. Aber wir wissen, dass der Effekt letztendlich zwischen diesen Sätzen keine signifikanten Unterschiede hat, zumindest von den Untersuchungen, die wir bis jetzt haben und den Meta-Analysen. Und dementsprechend ist es vermutlich so, dass man einen Pump gerne mitnimmt. Es spricht vermutlich nichts dagegen, einen Pump zu bekommen. Aber es ist vermutlich auch so, dass man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf einen gezielten Pump hintrainieren muss, weil das vermutlich einfach auch nur eine Nebenerscheinung ist, die automatisch kommt, wenn ich mich in gewissen Wiederholungsbereichen aufhalte.
Absolut. Sehr cool. Haben wir noch Muscle Damage?
Genau. Muscle Damage oder Muskelschäden werden letztendlich assoziiert mit mikroskopisch feststellbaren Veränderungen der Muskelfaser. Heißt, ich habe gewisse Mikrotraumata, die durch Belastung entstehen, die bis zu einem gewissen Punkt einfach ein Nebenprodukt von Krafttraining auch sind, aber ab einem gewissen Punkt auch dazu führen können, dass Hypertrophie reduziert wird oder sogar, dass der Querschnitt in ganz extremen Fällen, was vermutlich bei den geringsten Individuen eintritt, sogar der Querschnitt verringert wird, weil die Muskelfasern sozusagen absterben, was ein absolutes Extrembeispiel ist. Aber wenn ich vermutlich wiederholt auf Muskelschäden hinauftrainiere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Faser auch irgendwo abstirbt. Und die Idee ist, oder ein theoretischer Grund, warum Muskelschäden zu Hypertrophie führen könnten oder den Effekt vergrößern könnten, ist beispielsweise, dass sogenannte Satellitenzellen aktiviert werden. Das sind myogene Stammzellen, also die sitzen auch an der Zellmembran der Muskulatur. Und diese werden eben aktiviert, wenn Muskelschäden auftreten, um letztendlich zu der Muskelfaser zu gehen und letztendlich den weiteren Zellkern zu spenden, sodass eben diese verletzte Muskelfaser wieder repariert wird, auf den ehemaligen Zustand kommt und eventuell sogar mehr Potenzial danach hat, um zu hypertrophieren. Aber da ist eben auch die Sache, dass beispielsweise Untersuchungen zeigen, dass eine Gruppe von einem gewissen Protokoll mehr Muskelschäden davonträgt und die andere weniger. Die Hypertrophie aber letztendlich, die dadurch durch dieses Protokoll resultiert, ähnlich ist. Und wie auch beim metabolischen Stress sieht man beispielsweise, dass bei anderen Bewegungsmodalitäten wie zum Beispiel Marathon oder Downhill Running die Muskelschäden dort wesentlicher sind als bei Krafttraining, aber auch hier letztendlich das Ganze eben keine suboptimale Bewegung oder kein suboptimales Training oder kein optimales Training für Hypertrophie ist. Und dementsprechend ist es auch hier so, dass man sich vorstellen kann, dass diese Muskelschäden, die eben automatisch durch Krafttraining auftreten, beim einen weniger, beim anderen mehr, was auch abhängig ist von den jeweiligen Übungen, die ich ausführe, von dem Volumen, was ich ausführe, dazu führen können, dass dieser Reiz für Hypertrophie verstärkt wird bis zu einem gewissen Punkt oder wenn eben ein gewisser Punkt auch überschritten wird, dass es sogar dazu führen kann, dass Hypertrophie überhaupt erst gar nicht mal entsteht, weil diese Anpassung über die Basis letztendlich nicht ermöglicht wird, weil eben alles sozusagen dafür verwendet wird, um diese Phase erstmal wieder auf das Normalniveau zurückzubringen.
Ja. Und was wäre da jetzt deine praktische Empfehlung? Also sollte man durch das Training einen Muskelkater bekommen? Wie stark sollte der sein? Wie lange sollte der anhalten? Oder ist es vielleicht auch vorteilhaft, vielleicht gar keinen Muskelkater zu kriegen?
Ja, also was ich grundsätzlich vermeiden würde, ist, dass ich mein Training so auslege, dass ich möglichst viel Muskelkater erziele, weil das letztendlich eben auch ja, die Anpassung, die ich letztendlich haben möchte, negativ beeinflussen kann, meine Regenerationszeit letztendlich verlängere. Heißt, wenn ich exzessive Muskelschäden habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich keinen effektiven Stimulus wieder auf die Muskulatur zeitnah bringen kann, dass meine Kraftproduktion einfach verringert ist für einen längeren Zeitraum. Die andere Sache ist, es wird vermutlich immer so sein, wenn ich meine Muskulatur belaste oder einen Overload in Anführungsstrichen auf die Muskulatur bringe, dass gewisse Muskelschäden eben entstehen. Ob damit letztendlich Muskelkater oder Soreness sozusagen auf Englisch einhergeht, scheint auch individuell zu sein und nicht eben keine lineare Korrelation zu sein. Also letztendlich etwas mehr Muskelkater nicht heißt, dass du unbedingt mehr Hypertrophie auch erzielst, sondern das Ganze eben vielmehr ein Nebenprodukt ist. Und ich würde es eben vermeiden, exzessiven Muskelkater oder Muskelschäden hervorzurufen. Aber es wird eben vermutlich immer so sein, dass du gewissen Muskelkater davonträgst, wenn du die Muskulatur eben belastet hast, was aber auch von Punkten abhängig ist, wie zum Beispiel, welche Übungen habe ich ausgeführt, wenn ich Romanian Deadlifts ausführe, was eben eine Kontraktion auf lange Muskellänge damit einhergeht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass ich Muskelschäden davontrage. Aber ob der Stimulus für Hypertrophie letztendlich höher ist als bei einer anderen Übung, sei mal dahingestellt.
Ja, also ich kann so von mir berichten, ich habe auch eine lange Zeit ja, ähnliche Übungen praktiziert und habe dementsprechend auch immer weniger Muskelkater erfahren. Also nach einem halben Jahr oder so habe ich halt wirklich, egal was ich, sage ich mal, im Rahmen dieser Übungsauswahl gemacht habe, gar keinen Muskelkater mehr bekommen, außer ja eventuell mal bei Hamstrings. Ich glaube, die sind relativ anfällig dafür. Aber ich denke, es macht halt auch ja, extrem viel aus, wie gut, du, sage ich mal, an oder ja, an den Reiz oder die Übungsauswahl, je nachdem auch angepasst bist oder wie lange du diese halt schon praktizierst.
Absolut. Also wie du schon sagst, das hängt von vielen, vielen Punkten ab. Zum einen, welche Übungen habe ich davor gemacht? Ob der Stimulus letztendlich ähnlich zu dem ist, was ich zuvor gemacht habe, in Form des Volumens als auch der Übungen, auf welchen Muskellängen ich trainiert habe. Beispielsweise, wenn ich plötzliche Wechsel von einem normalen Trizepsstrecken am Seil auf einen Überkopf-Trizepsstrecken am Seil, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich deutlich mehr Muskelkater davon trage, weil ich einfach diesen langen Kopf zuvor nicht unbedingt auf dieser Länge trainiert habe, des Trizeps. Und dieser eben auch über zwei Gelenke wirkt, was scheinbar auch ein Faktor ist, der dafür spricht, dass die jeweilige Muskulatur, die eben auf diese zwei Gelenke wirkt, auch mehr Muskelschäden davonträgt. Das ist, wie gesagt, von vielen Faktoren abhängig. Es ist bis zu einem gewissen Punkt sicherlich nicht schädlich, vielleicht sogar auch zuträglich. Da ist man sich eben noch nicht sicher. Aber einem gewissen Punkt ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass ich mich eher hinsichtlich dieser gewünschten Adaptation in eine negative Richtung bewege, als in die Richtung, die ich mir vorstelle.
Ja, absolut. Wenn man halt Montag ein Bein trainiert und ich weiß nicht, jetzt am Mittwoch immer noch den Muskelkater des Todes hat und dann erneut Knie beugen muss, so, dann wird diese Einheit am Mittwoch vermutlich ja nicht so produktiv sein. Dementsprechend, Kaya, definitiv kann Muskelkater dann in dem Kontext auch kontraproduktiv sein. Cool, ich glaube, wir haben jetzt alle drei Mechanismen soweit abgehakt. Mechanical Tension, Metabolic Stress, Muscle Damage. Ja, ich glaube, es waren super Insights für ja, die ganzen Nerds, die das interessiert. Ich denke, jetzt werden wir ja so ein bisschen praktischer und genau, da wäre meine nächste Frage. Oder wir haben ja jetzt erstmal geklärt, ne, dass Mechanical Tension vermutlich so der Hauptmechanismus ist oder der Mechanismus, welcher ja, die meiste Hypertrophie, sage ich mal, verursacht. Und meine nächste Frage wäre jetzt, in welchen Wiederholungsbereichen sollte man dementsprechend trainieren? Und ja, welche Wiederholungsbereichen können generell Hypertrophie überhaupt erst erzeugen?
Ja, also was wir dazu wissen, ist, dass Hypertrophie grundsätzlich schon gewisse Prämissen hat. Also ich kann nicht unbedingt 100 Wiederholungen ausführen und erwarten, dass ich davon einen effektiven Reiz erfahre, genauso wie wenn ich, wie vorhin schon angesprochen, Singles mache. Aber wir wissen, dass wenn man einen Arbeitssatz mit dem anderen vergleicht, dass der Reiz letztendlich sehr ähnlich ist, wenn wir uns ungefähr in einem Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen aufhalten bei einer entsprechenden relativen Intensität, die vielleicht bei API 5 liegt, was sicherlich auch abhängig ist von der jeweiligen Übung. Aber grundsätzlich ist es, denke ich mal, wichtig zu wissen, dass es keine magische Range gibt für Hypertrophie, beispielsweise, wie häufig genannt, 8 bis 12. Sicherlich ein super Bereich, der sich für viele Übungen eignet. Aber wir sind nicht beschränkt auf diese 8 bis 12 Wiederholungen, sondern wir können dann breites Intensitätsspektrum eben nutzen, um letztendlich diesen Stimulus auf die Muskelfasern zu bringen. Was, denke ich, auch wichtig ist für viele Individuen, weil sich viele eben schwer tun, beispielsweise mit schweren Gewichten, wenn vielleicht Gelenkprobleme entstehen, wie auch immer, und dann eben höhere Wiederholungsbereiche eben da beispielsweise eine gute Alternative bieten. Andere haben vielleicht mehr Spaß bei geringeren Wiederholungsbereichen, was dementsprechend genutzt werden kann, aber es ist eben ja, grundsätzlich flexibel und kann natürlich auch individuell auf die Übungen angepasst werden.
Nice. Also ich würde so ja sagen, so 5 bis 30 Wiederholungen, natürlich alles unter der Prämisse, dass die relative Intensität halt ausreichend hoch ist, also dass wir irgendwo ja 1 bis oder 0 bis 4 Wiederholungen von Muskelversagen, ja sag ich mal, irgendwo entfernt sind, dann können halt auch alle Sätze irgendwo gleich ja, eingestuft werden. Und das ist auch so der Grund, weshalb ich zum Beispiel das Volumen in Form von harten Sätzen tracke. Ich weiß nicht, wie machst du das?
Genau, also ich bin auch mittlerweile schon länger davon überzeugt, dass einfach Arbeitssätze in eben diesem Wiederholungsbereich und mit der jeweiligen Auslastung die bewährteste Metrik letztendlich ist, um das Volumen, also den Umfang, den ich leiste, für eine Muskelgruppe zu quantifizieren. Da gibt es auch eben ja letztendlich Reviews, die zeigen, dass das letztendlich die beste Metrik ist, um das irgendwie zu standardisieren. Es gibt zum Beispiel auch andere Möglichkeiten, wie den Volume Load auszuberechnen, also Gewicht mal Wiederholungen mal Sätze, was allerdings mit verschiedenen Nachteilen einhergeht, wie beispielsweise, dass ich nicht weiß, wenn ich diesen Volume Load sehe, beispielsweise ich habe eine Tonne bei der Beinpresse bewegt, weiß ich nicht, in welchem Intensität und ich habe keinen wirklichen Vergleich zu anderen Übungen, weil ich natürlich bei gewissen Übungen mehr Gewicht bewegen kann als bei anderen, was aber nicht bedeutet, dass die jeweilige Übung effektiver ist für Muskelaufbau oder auch nicht.
Ja, das sieht man ja.
Genau, ja. Und da kommt eben der Vorteil, um das nochmal anzumerken, von Sätzen, von Arbeitssätzen in diesem Wiederholungs- und Intensitätsbereich, der Vorteil zu tragen, weil ich das eben besser vergleichbar machen kann zwischen Übungen.
Ja, cool. Ja. Also hatten wir jetzt gesagt, ne, so Wiederholungsbereich 5 bis 30 Wiederholungen, das ist so ja, der Bereich, in dem Hypertrophie erzielt werden kann. Heißt es jetzt, dass wenn wir jetzt, sage ich mal, also nehmen wir jetzt mal fiktiv an, wir machen 3 Sätze Kniebeugen in der Woche, sollte dann ein Satz im Bereich, weiß nicht, 5 bis 10, einer im Bereich 10 bis 20 und einer im Bereich 20 bis 30 abgeleistet werden? Oder gibt es vielleicht auch, ja, so bestimmte Bereiche, die wir jetzt ja, vielleicht eher priorisieren sollten, vor allen Dingen ne, mit dem Hintergrund, dass Mechanical Tension eventuell so der Hauptmechanismus für Hypertrophie ist?
Ja, also ich würde das vor allem im Kontext von Übungsspezifik sehen. Also letztendlich sind die Wiederholungsbereiche meiner Ansicht nach irgendwo selbstselektierend für die jeweilige Übung. Heißt, wenn wir beispielsweise eine mehrgelenkige Übung, wie eben dein Beispiel, die Kniebeuge ausführen, bietet es sich eben an, vermutlich im Bereich von irgendwo 5 bis 10 Wiederholungen zu bleiben, weil ich natürlich sehr, sehr hohen metabolischen Stress und auch Energie habe, diese Bewegung in Bereiche von 20 bis 30 Wiederholungen komme, was letztendlich auch dazu führen kann, dass beispielsweise das Verletzungsrisiko steigt und diese relative Intensität, die eben auch wichtig ist, um die Richtung der Anpassung zu bestimmen, also wo letztendlich diese mechanische Spannung landet, wo wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zurückkommen, weil das eben schwerer ist, letztendlich bei diesen Übungen in diesem Wiederholungsbereich auch einzustufen. Und dementsprechend macht es vermutlich Sinn, bei mehrgelenkigen Übungen vermutlich irgendwo im Bereich von 5 bis 10 oder 5 bis 12, je nach Übung, und individueller Präferenz zu bleiben. Und dann diese höheren Wiederholungsbereichen eher für Isolationsübungen aufzusparen, um zum Beispiel beispielsweise gelenkfreundlicher zu arbeiten, um vielleicht auch eine bessere Mind-Muscle-Connection zu gewährleisten und ja letztendlich so auch ein breites Spektrum, was uns eben zur Verfügung steht, auch wirklich zu nutzen.
Ja, also ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich einen Großteil der Sätze, die ich zum Beispiel jetzt für meine Klienten programme, eher ja so im Bereich 5 bis 12 ansiedle. Ja, dann vielleicht noch so ein weiteres Viertel der Sätze, so im Bereich, weiß nicht, auch so 10 bis 20 und dann nochmal das letzte Viertel vielleicht so im Bereich 20 bis 30. Also dass ich schon so ein bisschen, ja, den Bereich, 8 bis 12, ne, den wir vorher schon angesprochen haben, ne, so diesen magischen Hypertrophiebereich doch schon, sag ich mal, so ein bisschen priorisiere und dann im Verlaufe der Mesozyklen, also der Trainingsblöcke, dann immer einen größeren prozentualen Anteil auch, sag ich mal, auf diese höheren Wiederholungsbereiche schiebe, also dass ich dann ein paar mehr Sätze einbaue, wo ne, dann vielleicht doch eher so im Bereich 20 bis 30 trainiert wird, um da auch einfach dann noch so die Vorteile oder die halt metabolischer Stress und Muscle Damage je nachdem vielleicht auch bieten können, vielleicht auch noch mitzunehmen und je nachdem auch einfach noch die langsamen Muskelfasern vielleicht auch noch so ein bisschen mehr zu trainieren, denn ja, die werden ja bei submaximalen Einsätzen etwas besser trainiert als jetzt bei Sätzen, die jetzt die schnell zuckenden Muskelfasern da relativ nah am Muskelfasern besser stimulieren.
Genau, also das wäre letztendlich der Punkt der faserspezifischen Hypertrophie, wie du auch schon gesagt hast, dass unter Umständen eben Sätze im Bereich von eher vielleicht 5 bis 10 Wiederholungen mehr Fast-Twitch-Fasern rekrutieren und oder der Reiz dafür größer ist und in höheren Wiederholungsbereichen eben eher für Typ-2-Muskelfasern. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Evidenz fehlt, aber selbst wenn sie da wäre, würde, glaube ich, ein Großteil der Trainierenden letztendlich auch diesen Bereich schon abdecken. Und wie wir besprochen haben, gibt es eben Vorteile davon, dass man eben diesen Bereich letztendlich auch nutzt. Muss eben nicht 5 bis 30 Wiederholungen kann auch 6 bis 20 Wiederholungen sein. Weil beispielsweise eben auch bei diesen höheren Wiederholungsbereichen vor allem ja, bei Anfängern auch die Gefahr besteht, dass die relative Intensität eben deutlich geringer ausfällt, weil eben dieser Pump oder auch metabolische Stress oft damit verwechselt wird, wie nahe ich mich tatsächlich letztendlich an der vollständigen muskulären Ermüdung befinde, was eben eine Limitation letztendlich sein kann, was vielleicht auch verhindert wird, wenn ich mich nur bis 20 Wiederholungen orientiere, wo ich eben auch schon vermutlich Vorteile daraus ziehe, weil der Wiederholungsbereich eben relativ breit ist, in Anführungsstrichen. Und dann vielleicht einen kleineren Teil, wie du es auch schon eben angesprochen hast, vielleicht dafür nutze, um letztendlich auch mal in diesem Bereich bis 30 Wiederholungen vorzudringen für Übungen wie beispielsweise Seitheben oder andere Isolationsübungen.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also ich weiß nicht, jetzt vielleicht einer der Zuschauer schon mal so einen Satz Curls irgendwie mit 30 Wiederholungen gemacht hat an der Maschine oder Preacher Curls oder sowas. Also das ist schon sehr, sehr schmerzhaft und finde ich ein sehr, sehr guter Gedanke, ne, dass die relative Intensität da vielleicht etwas vernachlässigt wird, denn müssen wir dann innerhalb dieses Satzes deutlich mehr Wiederholung unter einem ja viel höheren Schmerz, sage ich mal, ableisten und das ist natürlich bei Sätzen mit wie niedrigen Wiederholungen nicht so gegeben. Also wenn du jetzt einen Satz mit 8 Wiederholungen auf dem Plan hast, dann wirst du diese 8 Wiederholungen schaffen. Bei einem Satz bis 30, wenn du dann halt schon bei Wiederholung 25 aufhörst, dann fehlen dir einfach ne, diese 5 Wiederholungen, die du noch hättest machen können und dann bist du halt dementsprechend nicht so nah am Muskelversagen und wirst dann auch nicht die schnell zuckenden Muskelfasern vollständig rekrutieren. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Deswegen, genau, würde ich diese 20 bis 30 Wiederholungen auch nur für ja, Trainees mit schon einem höheren Erfahrungsgrad, sage ich mal, einbauen.
Ja, ich glaube, da ist auch einfach eine relativ simple Möglichkeit, sich zu filmen und einfach von außen mal zu schauen, wie schnell ist letztendlich die Bewegungsgeschwindigkeit, weil eben die muskuläre Ermüdung eben auch mit der Bewegungsgeschwindigkeit korreliert. Heißt, wenn ich sehe, okay, ich werde ganz langsam bei den letzten Wiederholungen, obwohl ich eben versuche, in der konzentrischen Phase, also wenn ich das Gewicht überwinde, möglichst explosiv zu arbeiten, natürlich auch mit einer Kontrolle, aber möglichst explosiv. Und eben diese Bewegungsgeschwindigkeit nicht aufrechterhalten kann, kann ich eben sicher sein, dass ich zumindest eine gewisse muskuläre Ermüdung habe, ohne genau zu wissen, wie nah ich mich jetzt genau am Muskelversagen befinde. Aber bei diesen Wiederholungsbereichen ist eben letztendlich die Kosten auch nicht so vorhanden, wenn ich sehr nah ans Muskelversagen gehe oder direkt ans Muskelversagen, was vermutlich auch sehr sinnvoll ist, um einfach zu schauen, wo bin ich, wo stehe ich da überhaupt, was ist mir möglich in diesen Wiederholungsbereichen und sich so letztendlich auch überprüft anhand der Bewegungsgeschwindigkeit.
Sweet. Cool, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Trainingsvariablen. Ne, wir haben Volumen, Intensität und Frequenz. Ne, vor allem Volumen und Intensität haben wir jetzt eben schon mal ein bisschen angesprochen. Aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt alles nochmal gemeinsam durch und ich denke, da wird ja der eine oder andere Punkt auf jeden Fall nochmal für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Das Volumen, grob gesagt, ne, die Menge an Arbeit, welche wir im Gym ableisten und wie wir eben schon gesagt haben, ne, wir quantifizieren das Ganze anhand der Anzahl von harten Arbeitssätzen, die halt auch dementsprechend ausreichend nah am Muskelversagen, also ne, so mindestens 5, 4 Reps im Reserve vom Muskelversagen weg sind. Und ja, hey, einfach ganz grob, ne, wie sollten wir Volumen einsetzen, gestalten und was sagt vor allen Dingen die Evidenz diesbezüglich?
Ja, also wie du schon angesprochen hast, ist Volumen letztendlich die Variable, die uns ermöglicht zu quantifizieren, wie viel Arbeit wir tatsächlich leisten im Kontext von Hypertrophie. Und der springende Punkt ist eben bei Volumen, dass dieses in einer Beziehung zur Hypertrophie steht. Heißt, wir haben keine lineare Beziehung, heißt, wir können nicht das Volumen unendlich erhöhen und bekommen dadurch eben linear mehr Fortschritte, sondern wir haben vielmehr eine Dosis-Wirkungsbeziehung bis zu einem gewissen Punkt, was man eben in einer sogenannten umgekehrten U-Kurve veranschaulichen kann. Genau, wer zuschaut, kann sehen, wer nicht,
Genau.
der sieht es nicht. Aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Was letztendlich veranschaulicht, dass wir bis zu einem gewissen Punkt eben mehr davontragen, wenn wir ein höheres Volumen akkumulieren. Allerdings eben mit sogenannten Diminished Returns, heißt, wenn ich von einem Satz auf den nächsten gehe, den eben einen Satz hinzufüge, heißt es nicht, dass meine Hypertrophie doppelt so hoch ist, sondern dieser Ertrag, den ich pro Investment an zusätzlichem Volumen sozusagen investiere, ist geringer. Er ist mehr als davor, bis zu einem gewissen Punkt, wie schon gesagt. Allerdings ist dieser Zuwachs eben geringer, wenn ich Volumen hinzufüge. Allerdings ist es höher bis zu einem gewissen Punkt und ab diesem Punkt befinden wir uns sozusagen auf einem Plateau. Heißt, wenn wir mehr Volumen hinzufügen, bleiben wir vielleicht auf einem Plateau oder wir kommen direkt in eine Regression. Heißt, wir machen weiterhin Fortschritte mit mehr Volumen, machen aber weniger Fortschritte als mit dem, was wir zuvor gemacht haben. Und das ist letztendlich wichtig zu beachten, weil viele einfach dazu neigen, sehr, sehr schnell das Volumen zu erhöhen, ohne wirklich zu evaluieren, wie spreche ich auf dieses Volumen drauf an. Und sich vielleicht schneller, als sie denken, wieder auf diesen absteigenden Ast bewegen, was wir natürlich verhindern möchten. Wir möchten möglichst effizient arbeiten. Heißt, für das, was wir investieren, möchten wir auch etwas rausbekommen. Denn wenn wir eben über diesen Punkt sind, an dem wir keine zusätzlichen Fortschritte mehr erzielen, bekommen wir eben weniger raus für das, was wir leisten. Und da möchten wir uns eben nicht bewegen. Weshalb es grundsätzlich wichtig ist, letztendlich auch zu beobachten, wie reagiere ich auf das Volumen. Heißt, mache ich eben in diesem Bereich von 5 bis 20 Wiederholungen über mehrere Übungen der gleichen Muskelgruppe auch Fortschritte. Wie fühle ich mich grundsätzlich außerhalb des Gyms? Und ja, dahingehend evaluiere ich dann, ob letztendlich dieser Umfang angemessen ist oder ob ich mehr oder vielleicht sogar auch weniger benötige. Und wenn man sich die Evidenz dazu letztendlich anschaut, da haben wir ja mittlerweile auch Übersichtsarbeiten, die das eben aufzeigen, dass der Durchschnitt der Trainierenden sich irgendwo am Optimum befindet zwischen 10 bis 20 Arbeitssätzen pro Muskelgruppe pro Woche. Heißt, wenn ich trainiere schon eine gewisse Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich auch irgendwo in diesem Bereich aufhalten kann, um letztendlich Fortschritte zu erzielen. Wenn ich komplett untrainiert bin, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, werde ich auch von einem Satz in der Woche Fortschritte erzielen bis zu einem gewissen Punkt, weil ich einfach eine ganz andere Ausgangslage habe und diese Anpassungen deutlich schneller kommen. Und dementsprechend sollte das natürlich auch irgendwo davon abhängig sein, wo ich mich einfinde, wie mein Trainingsstand ist und was ich auch für Daten davor hatte, ob ich weiß, wie ich auf ein bestimmtes Maß an Stress reagiere und um das letztendlich zu evaluieren, macht es eben Sinn und gleichzeitig eben auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man eben Anpassungen erzielt, dass man sich in diesem Bereich einfindet, wobei ich mich grundsätzlich erstmal im unteren Bereich einfach aufhalten würde, schauen, wie reagiere ich auf dieses Maß an Stress und ausgehend davon evaluiere, brauche ich mehr, ist es vielleicht sogar schon zu viel für mich und das eben als Ausgangspunkt nutze.
Ja. Sehr gute Ausführung. Was ich noch hinzufügen würde, der Punkt, an dem ja wir keine weiteren Vorteile durch mehr Volumen erhalten, ist halt der Punkt, an dem wir von diesem nicht mehr regenerieren können. Also Regeneration ist jetzt eigentlich so definiert, dass wir dass wir nicht unter unsere Baseline-Performance fallen. Also wenn wir normalerweise, sag ich mal, 100 Kilo Kniebeugen können für 10 Wiederholungen und wir dann auf einmal nur noch 7 Wiederholungen schaffen, aus heiterem Himmel, wir haben jetzt nicht schlechter geschlafen, ne? Also wie gesagt, so äußere Faktoren muss man halt immer ausschließen können. Mhm. Aber wenn wir jetzt nicht ausreichend erholt sind, um dann erneut, dann sag ich mal, diese 100 Kilo für roundabout 9, 10 Wiederholungen zu bewegen, dann sind wir nicht regeneriert und sobald wir halt, wie gesagt, ne, vom Trainingsstress uns nicht erholen können, dann bringt uns mehr Volumen auch nicht mehr so und kann je nachdem dann auch wieder kontraindikativ sein. Und genau diese Range von 10 bis 20 Wiederholungen, glaube ich, ist eine ziemlich gute Vorgabe für die meisten Leute. Auch hier eine
Ich glaube, du meintest Sätze, oder?
Nur um das anzumerken. Sätze, pardon.
10 bis 20 Sätze. genau.
Genau, denke ich, eine sehr, sehr gute Range für die meisten, aber auch hier, ne, das repräsentiert ja auch wieder nur, sag ich mal, einen Durchschnitt der Probanden aus den Studien und da gibt es, wie gesagt, auch immer Ausreißer nach oben, eventuell auch nach unten und da geht es dann natürlich dann auch immer, zu prüfen, ob man diesen Trainingsstress regenerieren kann, also ob man sich davon erholen kann und je nachdem das Volumen dann auch, je nachdem langsam und schrittweise dann im Idealfall dann auch anzupassen. Also ich persönlich kann jetzt so aus Erfahrung so ein bisschen sprechen, habe ja auch schon einige Klienten betreut und die meisten sprechen doch sehr, sehr gut so auf dieses untere Ende an, also so im Bereich 12 bis 15 Wiederholungen fahren eigentlich sehr, sehr viele, also ein Großteil einfach ziemlich gut. Deswegen auch hier eher konservativ starten und sofern halt von dem Trainingsstress regeneriert werden kann, dann das Ganze eventuell anpassen.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, um das nochmal kurz anzusprechen mit den äußeren Faktoren. Heißt, das Volumen, was ich verkraften kann, ist von Haus aus akut. Heißt, nur weil ich eben gut erhole und wieder auf meine Baseline-Performance zurückkomme, heißt das nicht, dass das immer so sein wird. Es kann sein, dass ich eben mal ein paar Tage schlechter schlafe, dass einfach äußere Stressoren deutlich höher sind als gewohnt Was letztendlich auch zur Folge hat, natürlich, dass das Volumen, was ich gut verkrafte, geringer ausfällt. Und auch wenn man beispielsweise diese Rückkehr auf die Baseline, die man eben zuvor definiert hat, evaluiert, ist es eben wichtig, das Ganze nicht von ein, zwei Einheiten unbedingt abhängig zu machen, sondern wie wirklich der Trend ist. Wenn ich sehe, über eine komplette Woche fällt meine Leistung ab, ist die Gefahr natürlich oder die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass das Volumen, was ich zuvor akkumuliert habe, irgendwo zu hoch ist für letztendlich die Kapazitäten, die ich mitbringe, um von diesem zu regenerieren. Und das ist letztendlich sehr wichtig, wenn ich eben beurteile, wie viel verkrafte ich und zum anderen auch, wie viel benötige ich oder sollte ich wirklich akkumulieren, weil diese Toleranz eben bei vielen nicht sehr, sehr schwankt. Also es gibt natürlich auch viele Individuen wie Studenten vielleicht, die auch nur ein bisschen nebenjobben, komplett neutral ausgesprochen. Wo die Erholungskapazität einfach sehr statisch ist, wo sich nicht viel verändert. Aber es gibt natürlich auch viele Individuen, die mehrere Einflussgrößen haben, die auch Schwankungen aufweisen. Und dahingehend dieses Volumen einfach keine statische Größe sein sollte, egal ob man über einen Zyklus Satzprogression vornimmt oder nicht. Sondern das Ganze einfach grundsätzlich immer evaluiert werden sollte. Wie reagiere ich auf einen Stress und sind letztendlich meine Kapazitäten vorhanden, um von diesem Stress auch wieder in den nachfolgenden Tagen zu regenerieren? Das ist eben ein wichtiger Punkt für viele, denke ich, um das Ganze wirklich beurteilen zu können.
Auf jeden Fall, ne, der Stress, den du letzte Woche regenerieren konntest, also das heißt dann nicht, dass du diesen auch nächste Woche regenerieren kannst, ne, wenn du eventuell arbeiten musst oder also einfach viel zu tun hast, ich weiß nicht, du dann vielleicht noch Stress mit deiner Frau bekommst oder so Sachen, nein, das kann dann wirklich sehr große Auswirkungen auf deine regenerativen Kapazitäten haben und dementsprechend, nur weil du den Trainingsstress in einer Woche regenerieren kannst, heißt es nicht, dass es in der nächsten Woche auch der Fall ist, deswegen gilt es da natürlich dann immer, ja, so auch so ein bisschen autoreguliert, also autoregulativ vorzugehen und ja, wie gesagt, das Volumen oder generell das Trainingspensum auch immer so ein bisschen an die eigene Situation dann in dem Fall anzupassen. Mhm. Cool, Volumen, denke ich, haben wir soweit abgearbeitet. Gehen wir zur Intensität über. Da hatten wir auch schon angesprochen, ne? Wir haben einmal die relative Intensität, die wird so beschrieben als ja die Nähe zum Muskelversagen, meist gemessen mit RPE oder RIR. Und dann haben wir noch die absolute Intensität, also das der prozentuale Anteil vom One-Rep-Max, also das, was wir maximal für eine Wiederholung bewegen können. Und ja, das ist halt auch das Gewicht auf der Stange. Ne? Haben wir jetzt einen Satz mit 100 Kilo, dann ist die Intensität niedriger als bei einem Satz mit 120 Kilo zum Beispiel in dem Fall. Ich weiß nicht, du arbeitest mit RPE, sehe ich das richtig?
Ja, ich persönlich arbeite mit RPE, weil es letztendlich das Konzept ist, auf das ich zuerst gestoßen bin. Die RPE-Skala im Krafttraining basiert ja letztendlich auch auf Reps in Reserve, also ursprünglich, was vielleicht viele interessiert, viele auch nicht, kommt die RPE-Skala ursprünglich aus dem Ausdauertraining. Es hieß damals noch Borg-Skala und ging von 6 bis 20. Kennst du bestimmt auch.
Kenne ich. 6 bis
genau,
20.
Wurde fürs Ausdauertraining genutzt, um halt irgendwo die Anstrengung mit der Herzfrequenz gleichzusetzen. Und das Ganze wurde dann auch umstrukturiert auf eine Skala von 1 bis 10, wurde beispielsweise auch als Schmerzskala verwendet. Und irgendwann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann das war, ich glaube Anfang der 2000er, hat dann Mike Tuschewa, dem vielleicht der ein oder andere auch was sagt, das ist ein Powerlifting-Coach, eben diese RPE-Skala ins Krafttraining gebracht, um letztendlich auch zu quantifizieren, wie anstrengend der Satz letztendlich war, beziehungsweise wie nah man sich eben am Maximum oder eben am Muskelversagen bewegt hat. Und diese RPE-Skala im Krafttraining basiert eben auch auf Reps in Reserve. Und ich bin persönlich eben das erste Mal auf RPE gestoßen und habe das seitdem eben auch so verwendet. Aber es spricht auch absolut überhaupt nichts dagegen, wenn man eben nur Reps in Reserve verwendet. Mich persönlich wird es vermutlich extrem verwirren, wenn ich plötzlich auf einem Sheet stehen hätte, statt API 8, 2. das könnte ich vermutlich im ersten Moment nicht einordnen. Aber es ist grundsätzlich, die API-Skala, wie gesagt, basiert auf der Reps in Reserve-Skala oder ist eben eine Kombination beider. Und das ist letztendlich egal, was man verwendet, da beides letztendlich den Zweck erfüllt, den man da haben möchte, und zwar eben die Nähe zum Muskelversagen zu quantifizieren oder beispielsweise auch Autoregulation anzuwenden. Wie viele Wiederholungen mache ich mit einem bestimmten Gewicht, wenn ich 2 Reps in Reserve erreichen möchte? Oder ich kann letztendlich auch mit der API natürlich oder den Reps in Reserve steuern, wie hoch der Stimulus pro Satz ausfällt. Aber wie gesagt, das sind beides Skalen, die miteinander einhergehen und letztendlich das Gleiche bezwecken.
Ja, kommt mir bloß nicht mit der Borg-Skala, ne? Stell mal vor, jemand fragt dich so, ey, wie fandst du den Film auf einer Skala von 6 bis 20? Du so, keine Ahnung, 12? What the fuck? Auf jeden Fall, ja, ich persönlich nutze auch Reps in Reserve. Ja, einfach, weil man bei API immer so ein bisschen rückwärts rechnen muss, ne? Also, muss immer so überlegen, so, okay, wie viele Wiederholungen werden noch gegangen? 2? 10 minus 2? Okay, API 8. Aber gut, ne? Jeder wie er mag.
Es kommt einfach darauf an, ja, was man gewohnt ist. Also, das eine ist sozusagen mit dem anderen verbunden.
Genau.
Und wie gesagt, ich benutze selbst API seit Jahren und mich würde es eher interessieren, wenn ich es anders machen würde. Aber es ist, wie gesagt, egal in diesem Kontext.
Alles gut. Hast du auch mal mitbekommen, dass API vielleicht auch so ein bisschen, also vor allem im Powerlifting-Kontext, so ein bisschen anders definiert wird? Also, dass es nicht unbedingt die, die Wiederholungen, die noch möglich gewesen wären, sind, sondern irgendwo auch so das subjektive Empfinden so ein bisschen repräsentiert?
Ja, also ursprünglich ist API, also Rated Perceived Exertion, so oder so erstmal ein subjektives Empfinden, was eben durch diese Reps in Reserve Skala nochmal sozusagen objektiver ausgelegt wird. Und es gab eben die Idee, ich glaube, sie kam von The Strength Athlete, also Bryce Lewis oder anderen Coaches davon, dass man eben bei der API-Skala, vor allem wenn man Singles ausführt, wo man eben eine breite Spanne hat an Gewichten, wo man sozusagen eine API 9,5, also es geht noch ein bisschen mehr Gewicht ausführen kann, dass man das eben sozusagen für Singles auflockert und je nachdem, wie schwer der Single eben war, sich eben im Bereich von API 8 bis 10 bewegt, obwohl man mit dieser API 8 keine 2 Wiederholungen machen könnte, aber es war sozusagen leichterer Single als mit einem schwereren Gewicht, was vermutlich aber auch eher eine API 9,5 war. Also es war, glaube ich, einfach so ein Gedankenstrom, der dann mal letztendlich nach außen gebracht wurde, aber es ist meiner Meinung nach keine Sache, die man vor allem im Training für Hypertrophie oder im Kontext Hypertrophie nutzen sollte, weil es einfach mehr Verwirrung bringt, als dass es Vorteile mit sich bringt.
Ja, ich habe mir mal Instagram-Stories von irgendwelchen Powerlifter angesehen und sie machen halt einen übelst schweren Single und schreiben dann so @7,5 und ich dachte mir so, seriously? Aber ja, das bringt dann nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkeln. Danke auf jeden Fall dafür die Ausführung. Und einfach um Reps in Reserve besser einschätzen zu können, also oder API, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, wie du eben schon angesprochen hast, ne, sich zu filmen und da auch den Barspeed so ein bisschen sich anzuschauen, denn idealerweise sollte die erste Wiederholung genauso aussehen wie die letzte Wiederholung, mit dem einzigen Unterschied, dass die Wiederholung langsamer ausgeführt werden sollte. Also damit können wir, denke ich, sicherstellen, dass vor allem diese Fast-Twitch-Fasern maximal rekrutiert werden. Und was sind noch so Indikatoren, wo du da vielleicht beobachtest, um dann die API von dir und deinen Klienten vielleicht besser einschätzen zu können?
Ja, zum einen ist Film, denke ich, eine wichtige Sache. Und zum anderen besteht eben noch die Möglichkeit, dass man einfach mal kontrolliert, zum Beispiel am Ende eines Mesozyklus, wirklich bei mehreren Übungen beim letzten Satz beispielsweise wirklich ans Muskelversagen geht. Natürlich mit einem Spotter, wenn man es bei Bankdrücken macht. um einfach zu schauen, okay, wo stehe ich da wirklich? Wichtiger Punkt ist eben, wie du auch angesprochen hast, dass das Ganze unter der Prämisse steht, dass meine Übungsausführung konstant bleibt, sodass ich möglichst eben auch effektives Volumen auf die Muskulatur bringe, die ich haben möchte. Und das ist eben eine Möglichkeit, dass du einfach ans Muskelversagen gehst, einfach bei jeder Bewegung. Das ist eine Sache, die ich grundsätzlich als Grundprinzip sozusagen eher vermeiden würde, auch am Ende eines Blocks bei gewissen Übungen, weil einfach die zentrale Ermüdung, vor allem wenn ich bereits zu Beginn des Trainings ans Muskelversagen gehe, einfach sehr hoch ist und dadurch vermutlich auch den Stimulus, den ich durch das weitere Training auf die Muskulatur bringen kann, geringer ausfällt. Aber es ist eben eine Sache, die man zeitweise mal nutzen kann, auch bei solchen Übungen, um einfach eine Baseline zu bekommen. Das ist vor allem wichtig oder sinnvoll bei Leuten, die noch relativ anfangen in ihrer Trainingskarriere, weil es eben auch so ist bei der API oder RIR-Skala, dass es einfach sehr abhängig ist davon, wie viel Erfahrung bringe ich zum einen mit der API-Skala, zum anderen auch, wie nah befinde ich mich am Muskelversagen. Heißt, je näher wir uns am Muskelversagen befinden, desto akkurater kann ich meine tatsächlichen Reps in Reserve einschätzen. Und zum anderen, wie gesagt, auch bei höheren Wiederholungsbereichen, die wir grundsätzlich oder die meisten vermutlich auch bei Isolationsübungen, bei eingelenkigen Übungen mehr ausführen als bei anderen Übungen. Da ist einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht so, dass ich da große Nachteile mit mir schleppe, wenn ich am Ende des Trainings beispielsweise einfach, vor allem auch am Ende des Zyklus, einfach mal auf 0 Reps in Reserve gehe, beispielsweise bei Seitheben und so einfach auch für mich eine Baseline bekomme und einfach auch gewährleiste, dass ich diese gewünschten Reps in Reserve letztendlich auch erreiche.
Ja, voll. Also ich denke, es ist auch stark abhängig einfach von der Übung und ja, wie wir auch irgendwo Muskelversagen definieren, denn ne, es gibt so das tatsächliche konzentrische Muskelversagen und dann auch das technische Versagen, also der Punkt, an dem wir eine gewisse Bewegungsqualität nicht mehr aufrechterhalten können, bei Kniebeugen zum Beispiel, wenn daraus dann Good Morning wird, also wir die Hüfte deutlich mehr einsetzen, die Quads einfach nicht mehr genug Spannung erzeugen können. Wie würdest du das Ganze definieren? Ich denke auch...
Ja, absolut, also sehr ähnlich oder gleich wie du. Also es gibt zum einen, wie gesagt, das physische Muskelversagen oder muskuläres Muskelversagen oder muskuläres Versagen, wo ich eben die jeweilige Last nicht mehr für eine weitere Wiederholung physisch bewegen kann, somit den Widerstand einfach nicht mehr standhalten kann in der konzentrischen Phase. Und es gibt eben das technische Versagen, bei dem eben meine Form wesentlich einbricht von einer Wiederholung zur nächsten. Und die Sache ist auch oft die, was man vor allem beim technischen Versagen im Hinterkopf vielleicht behalten kann, ist, dass dieses technische Versagen und muskuläre Versagen sich annähert, je weiter fortgeschritten ich bin. Heißt, es ist wahrscheinlich, dass ich die nächste Wiederholung nicht absolvieren kann, wenn ich technisches Versagen habe, weil ich dadurch eben auch oft einen schlechteren Kraftübertrag habe, eben die Muskulatur, die eben bei dieser Übung involviert ist, einfach nicht mehr einsetzen kann oder in diesem Maß einsetzen kann, als wenn ich die Ausführung, die Technik eben beibehalte. Und technisches Versagen ist vermutlich eine Sache, wo man hier und da mal hinwegsehen kann bei Isolationsübungen, weil da auch einfach das Risiko nicht so gegeben ist. Es ist meiner Meinung nach keine Sache, nach der man streben sollte, weil natürlich auch irgendwo die Vergleichbarkeit dann fehlt. Wenn ich beispielsweise Curls ausführe, und da primär eben meine Beugung im Ellenbogengelenk trainieren möchte, ich dann aber am Ende des Satzes immer mehr in die Flexion im Schultergelenk gehe, heißt meinen Arm nach vorne anhebe, um letztendlich das Gewicht noch hoch zu wuchten, ist es natürlich schwer über die Zeit wirklich zu messen, habe ich das Gewicht letztendlich jetzt bewegt, weil ich vielleicht Anpassungen erzielt habe durch das vorangegangene Training oder habe ich einfach nur etwas mehr Schwung verwendet. Also das technische Versagen ist grundsätzlich eine Sache, die ich eher vermeiden würde. Muskuläres Versagen ist auch eine Sache, die ich vermeiden würde, vor allem zu Beginn eines Trainingszyklus, weil ich dadurch natürlich auch wesentlich mehr Ermüdung akkumuliere, vor allem bei mehrgelenkigen Übungen, als wenn ich eben 1 bis 2 oder 3 Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bleibe, aber einen sehr ähnlichen Stimulus induziere und dadurch auch letztendlich durch die geringere Ermüdung vermutlich mehr Stimulus auf die Muskulatur in einer Einheit bringen kann und auch mich zwischen den Einheiten besser erhole. Und dementsprechend würde ich dieses muskuläre Versagen tendenziell mir für Isolationsübungen aufsparen, vielleicht am Ende des Trainings im letzten Satz, aber tendenziell auch vor allem am Ende eines Zyklus,
ja,
wo ich eben nicht gewährleisten muss, dass ich jetzt noch mehrere Wochen hintereinander einen effektiven Stimulus auf die jeweiligen Fasern bringen muss.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, je näher wir am Muskelversagen trainieren, ne, desto höher auch, sag ich mal, der Stimulus. Aber wir haben auch ja proportional mehr Ermüdung, die wir dann durch den Satz erzeugen. Also ja, deswegen ist das immer, sag ich mal, so ein Trade-off, den wir dann eingehen müssen. Und ja, dieser lohnt sich natürlich dann immer eher ne, gegen Ende der Einheit, wie du das schon gesagt hast, oder dann gegen Ende eines Zyklus, wo dann sowieso der Deload folgt, wir die Ermüdung dann wieder abbauen. Da ist dann ja ein erhöhtes Maß an Ermüdung ja in der Regel eher kein Problem. Eine Frage hätte ich jetzt noch zur Einschätzung von Reps in Reserve. Wie verhält sich das Ganze bei Intraset-Pause, also Pausen innerhalb des Satzes? Ich meine, ne, jetzt bei einer Kniebeuge denke ich, ja, machen ein paar mehr Atemzüge, bevor wir die weitere Wiederholung angehen, einiges aus. Also so könnten wir theoretisch den Satz ja, nochmal um einiges verlängern. Also wenn wir einfach nochmal eine 10 Sekunden resten, nochmal 3 Atemzüge nehmen, dann kriegen wir bestimmt noch eine Wiederholung raus. Und wenn wir danach das Ganze nochmal machen, vermutlich nochmal eine. Also wo würdest du da so die ja, den Schlussstrich ziehen? Also was ist da vielleicht auch zu viel des Guten?
Ja, ich glaube, dass das Ganze ziemlich übungsspezifisch ist. Wie du sagst, beispielsweise bei der Kniebeuge, wenn wir uns dann einen bestimmten Wiederholungsbereich herantasten, den wir eben eher in diesem höheren Bereich des Spektrums ansiedeln, den wir besprochen haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass ich diese kardiovaskuläre Ermüdung vielleicht mit eben den Reps in Reserve vertausche. Das heißt, ich fühle mich stark ermüdet, das ist sau anstrengend, 20 Wiederholungen bei einer Kniebeuge mit einem entsprechenden Gewicht auszuführen oder mit einer relativen Intensität. Und dementsprechend denke ich, kann man dieses Phänomen relativ einfach verhindern, indem man eben übungsspezifische Wiederholungsbereiche wählt. Heißt, bei Übungen, wo ich eben ein großes Maß an Muskulatur, wie Grundübungen eben beanspruche, macht es meiner Meinung nach eben auch mehr Sinn, in diesen Wiederholungsbereichen zu bleiben, um eben auch diese kardiovaskuläre Ermüdung moderat zu halten, was mir eben auch vereinfacht, dann die Reps in Reserve leichter einzuschätzen. Bei höheren Wiederholungsbereichen würde ich vor allem einfach, vor allem wenn wir uns in sehr hohe Wiederholungsbereiche einfinden, wie eben bis zu 30 Wiederholungen beiseite heben, würde ich eben vermeiden, dass man zwischen jeder Wiederholung eine Pause macht, sondern wirklich einfach diese Ermüdung in den ersten 20, 25 Wiederholungen mitnimmt, die man einfach durch diese konstante Bewegung akkumuliert und dann vielleicht bei den letzten 1 bis 2 Wiederholungen schaut, dass man hier und da vielleicht nochmal einen Atemzug nimmt. Also es ist wichtig zu atmen. Ich würde vermeiden, dass man Kopfgefühl platzt. Also ich würde schon immer auf eine korrekte Atmung achten, dass ich in der konzentrischen Phase zumindest nach 2, 3 Wiederholungen ausatme. Aber ich denke, dass es relativ einfach vermeidbar ist, indem man übungsspezifisch eben den Wiederholungsbereich letztendlich dann ansiedelt.
Ja, und ich denke, es macht auch Sinn, einfach ja so die Pause, die man sich dann je nachdem nimmt, auch einfach zu standardisieren. Also dass man jetzt vor allem, wenn der Trainingszyklus vorangeht, wir die Leistung der Vorwoche vielleicht überbieten wollen, dann nicht den Satz automatisch ja deutlich verlängern, nur um dann letztendlich auf unseren Trainingssheets dann anstatt eine 8, eine 9 stehen zu haben. Und ja, hey, ich fand's cool, dass du das Beispiel mit dem Seitheben angesprochen hast. Das ist genau so das, was ich jetzt so ja, erfahren habe, habe jetzt auch ne, seitdem mit der Kurzhantel mit ja, 20 bis 30 Wiederholungen gemacht und da merke ich halt auch, ne, sobald ich mir dann mal eine kurze Pause gönne, dass ich dann nochmal 3 Wiederholungen mehr schaffen könnte und ich den Satz so auch immer weiter verlängern könnte. Deswegen, genau wie du gesagt hast, versuche ich ne, vor allem die ersten Wiederholungen wirklich ohne Pause durchzuziehen und ja, es ist ein ziemlich krasses Gefühl, also es ist sehr schmerzhaft, aber wenn ich mir da dann einfach noch mehr Pause gönnen würde, dann würde ich den Satz, glaube ich, noch ja, noch deutlich weiter verlängern können und dann wäre man eventuell auch ja, innerhalb eines Satzes mehrmals beim Muskelversagen. Also das wären dann eigentlich schon fast so Myo-Reps in dem Sinne. Und ja, je nachdem, ne, gegen Ende eines Zyklus, wie gesagt, könnte das eventuell vorteilhaft sein, zu Beginn eines Mesos eher zu vermeiden, denke ich. Ne? Mhm. Sweet. Genau, kommen wir zur Frequenz. Unser letzter Trainingsparameter. Ja, ich denke, da ist die Evidenz relativ eindeutig, ne, so jeden Muskel 2-mal pro Woche zu trainieren, ist definitiv vorteilhafter als 1-mal pro Woche. Alles darüber hinaus, ja, ist halt relativ unklar und denke ich auch stark abhängig ja, von der individuellen Situation und den Bedürfnissen. Deswegen, ja, was wären so ja, Szenarien, in denen du eventuell ja, häufiger als 2-mal pro Woche den Muskel trainieren würdest?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, was du genannt hast, dass es grundsätzlich Sinn macht, eben eine Muskelgruppe 2-mal in der Woche zu trainieren, weil man eben gesehen hat, dass selbst bei gleichem Umfang pro Woche 2 Einheiten gegenüber einer Einheit überlegen sind. Heißt, ich werde vermutlich auch, wenn ich zum Beispiel 8 Sätze für eine Muskelgruppe absolviere in einer Einheit, werde ich vermutlich mehr Vorteile daraus ziehen, wenn ich 4 Sätze in 2 Einheiten absolviere. Bedeutet natürlich nicht, dass ich mit einer Einheit keine Fortschritte erzielen kann, aber ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Meta-Analysen, die wir dazu auch schon haben, geringere Effekte erzielen als mit 2 Einheiten. Darüber hinaus sollte Frequenz meiner Meinung nach aber nicht wirklich als Stimulus betrachtet werden, sondern vielmehr als Tool, um letztendlich den Umfang, den man für eine jeweilige Muskelgruppe akkumulieren möchte, über die Woche zu verteilen. Und man hat eben gesehen, dass diese Dosis-Wirkungsbeziehung, die wir vorhin eben auch schon beim Volumen hatten, dass es die nicht nur über eine Woche gesehen gibt, sondern es gibt sie auch pro Einheit. Heißt, je mehr Sätze ich akkumuliere pro Einheit für eine Muskelgruppe, kann es sein, dass ich eben davon Vorteile daraus ziehe, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich mich dann wieder auf ein Plateau zunächst und dann in eine Regression bewege. Und dementsprechend macht es eben Sinn, wenn ich ein bestimmtes Maß an Arbeit pro Einheit überschreite oder mich daran herantaste, dass ich da dahingehend dann überlege, ob ich meine Arbeit vielleicht auf eine zusätzliche Einheit oder vielleicht einfach auf eine andere Einheit zusätzlich verteilen kann. Und dieser Bereich, ich glaube, James Krieger hat da eben eine recht gute Analyse gemacht oder von ihm kommt prinzipiell diese Evidenz zu der Dosis-Wirkungsbeziehung innerhalb einer Einheit. Und zwar liegt das ungefähr bei 10 Sätzen pro Einheit. Das wird sicherlich auch irgendwo individuell sein. Mhm. Heißt, es kann sein, dass du schon bei 8 Sätzen pro Muskelgruppe, pro Einheit irgendwo auf ein Plateau stößt. Es kann sein, dass du erst bei 12 Sätzen pro Einheit auf ein Plateau stößt. Und dementsprechend, wenn du dich eben in diesem Bereich annäherst, vielleicht bei 8 Sätzen, würde ich mir eben überlegen, wenn ich eben beispielsweise das Volumen erhöhe oder ich merke, ich habe nicht unbedingt diesen inneren Drive, so viele Sätze pro Muskelgruppe, pro Einheit zu absolvieren, sollte ich mir eben vielleicht überlegen, ob ich die Arbeit vielleicht auf mehr Einheiten aufteile, um letztendlich die Qualität der Arbeit über die Woche gesehen zu erhöhen. Heißt, selbst wenn ich bei gleicher Arbeit mehr Einheiten absolviere, wenn ich mich eben über diesen Punkt bewege, kann ich eben mehr Fortschritte erzielen, obwohl ich über die Woche gesehen dadurch genau den gleichen Umfang habe, weil die Qualität einfach höher ist. Aber es ist eben wichtig, trotzdem nochmals hervorzuheben, dass dieser Effekt vermutlich eben nur gegeben ist, wenn ich mich irgendwo in diesem Bereich eben bewege. Heißt, wenn ich vermutlich so 5 bis 6 Sätze akkumuliere und diese auf eine dritte Einheit letztendlich dann verteile, ist die Wahrscheinlichkeit, ausgehend von der Evidenz, die wir dazu haben, relativ hoch, dass ich davon keine weiteren Vorteile erziele. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, Frequenz mehr als Tool zu verwenden, als wirklich als Stimulus zu sehen, wenn man sich eben bereits bei 2 Einheiten in der Woche einfindet.
Ja, ich denke auch, dass es Sinn macht, einfach Frequenz mit Volumen zu skalieren. Also je mehr Volumen du benötigst, desto höher sollte dementsprechend auch die Frequenz sein, so dass wir nicht ja diese 10 Arbeitssätze pro Muskel, pro Einheit deutlich überschreiten. Ich denke, solange wir uns da irgendwo im Bereich 3 bis 8 Sätze pro Einheit pro Muskel befinden, denke ich, sollten wir ziemlich gut fahren. Und wie verhält sich das eventuell bei kleinen und größeren Muskelgruppen? Sollten wir da vielleicht die Frequenz, sage ich mal, so ein bisschen manipulieren, oder verhält es sich genauso, ist überall gleich?
Grundsätzlich beziehen sich die Daten, die es da eben dazu gibt, schon grundsätzlich auf alle Muskelgruppen. Man hat aber auch gesehen, dass zumindest bei einigen Individuen kleinere Muskelgruppen dazu neigen, eben schneller auf die Ausgangsbasis zurückzukehren, eben was die abrufbare Leistungsfähigkeit angeht im Vergleich zu größeren Muskelgruppen. Heißt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, wenn ich beispielsweise 4 Sätze, eine Einheit für den Trizeps akkumuliere und 4 Sätze für den Rücken, dass mein Trizeps schneller wieder auf dem Ausgangsniveau ist im Vergleich zum Rücken. Was letztendlich impliziert, dass ich, je nachdem, ob das dann auch auf mich zutrifft oder nicht, diese kleinere Muskelgruppe, in dem Fall den Trizeps, häufiger trainieren könnte, wenn man eben die gleichen Satzvolumina vergleicht im Vergleich zu eben in dem Fall dem Rücken. Und dementsprechend sollte ich da einfach irgendwo meine individuelle Erholungszeiten beobachten. Und wenn ich sehe, dass die Regenerationszeit einfach sehr gering ist und ich gleichzeitig eben auch sicher gehe, dass meine Intensität hoch genug ist, also dass ich mich auch wirklich ungefähr zumindest bei den Reps in Reserve einfinde, wo ich möchte, und somit die Ermüdung auch da ist, wo ich mir das vorstelle, um letztendlich auch die Spannung auf die Fasern mit hoher Rekrutierungsschwelle zu bekommen. Und wenn ich eben sicher gehe, dass dieser Faktor gewährleistet ist und meine Regenerationszeit trotzdem gering, besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich einfach diese Muskelgruppe häufiger trainiere. Also es ist meiner Erfahrung auch nicht unüblich, dass viele Trainierende einfach beispielsweise ihre seitlichen Schultern mit Seitheben oder aufrechten Rudern, wie auch immer, mehr als 3-4 Mal die Woche trainieren können. Also in jeder Einheit mit vielleicht weniger Sätzen, aber die Regenerationszeit da einfach nicht so beeinträchtigt ist oder so lange wie vielleicht bei anderen Muskelgruppen, was natürlich auch irgendwo übungsabhängig ist. Aber es scheint eben diese Tendenz da auch zu geben, dass kleine Muskelgruppen gegebenenfalls eben schneller sich erholen als größere Muskelgruppen.
Ja, merke ich bei mir auch sehr stark. Also ich bin auch aktuell dabei, so die Arme eigentlich fast jeden Tag zu trainieren, also auch an den Leg Days mache ich manchmal noch ein paar Curls oder ein bisschen Trizeps strecken, Seitheben, also das funktioniert für mich und auch Klienten von mir, ja, soweit ziemlich gut. Cool, hast du noch noch irgendwas zur Frequenz?
Also Frequenz ist vielleicht auch, da kann man vielleicht noch anmerken, bei Frequenz kann ich auch einfach meine individuellen Präferenzen einfließen lassen, zum Beispiel auch bei dem Beispiel jetzt mit den Armen. Wenn ich zum Beispiel sehe, ich mache beispielsweise eine Oberkörpereinheit oder eine Push-Einheit, wie auch immer, und am Ende möchte ich noch meinen Trizeps trainieren, aber mental bin ich überhaupt nicht mehr im Training, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die Übungen auszuführen, spricht eben grundsätzlich auch nichts dagegen, diese Isolationsübungen auszulagern und beispielsweise am Ende eines Unterkörpertrainings auszuführen, wenn dadurch eben keine zu großen Überlappungen zu den darauffolgenden Einheiten entstehen. Und dementsprechend kann ich natürlich dahingehend auch meine Präferenzen einfließen lassen und natürlich auch, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich im Extremfall 45 Minuten Zeit pro Einheit habe, ist es vermutlich sinnvoller, mehr Einheiten zu absolvieren, als zu versuchen, innerhalb von 3, 4 Einheiten so viel wie möglich an Volumen oder das Volumen, was ich über die Woche akkumulieren möchte, in die Einheit reinzupressen. Also Frequenz ist auch eine Sache, die einfach im individuellen Maße sozusagen betrachtet werden sollte.
Ja, voll. Und siehst du eventuell auch Nachteile, wenn man zu hochfrequent trainiert?
Also grundsätzlich sehe ich keinen Nachteil, was natürlich passieren kann, wenn man sehr hochfrequent trainiert. Was man zum Beispiel auch beobachten kann, wenn jemand von einem in Anführungsstrichen Bro-Split auf einen hochfrequenteren Trainingsplan wechselt, dass einfach häufig das Volumen, was man zuvor innerhalb einer Einheit akkumuliert hat, was dann auch gleichzeitig das Wochenvolumen dargestellt hat, zumindest in diesem Beispiel, mitgenommen wird in 2 Einheiten. Heißt, man macht das Doppelte und regeneriert dadurch häufig einfach nicht von Einheit zu Einheit. Und da sehe ich grundsätzlich eben ja die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass man halt dazu neigt, einfach zu viel zu machen pro Einheit, wenn ich den jeweiligen Muskel, die Muskelgruppe sehr häufig pro Woche trainiere. Und dementsprechend muss ich eben das Maß an Stress, was ich auf die Muskelgruppe eben bringe, auch dahingehend anpassen, wie oft ich in der Woche trainiere.
Ja, das ist so der Klassiker, ne? Jemand, der von einem Bro-Split kommt und, sag ich mal, so jede Einheit als wirklich Zerstörung der einzelnen Muskelgruppe ansieht, der wird dann natürlich Probleme bekommen, ne? Weil wenn du häufig trainierst, dann kann nicht jede Einheit am Limit gestaltet werden. Es wird nicht jede Einheit PRs hageln. Du musst halt einfach dein Volumen dann auch wirklich dementsprechend auf die Woche aufteilen und ja, deutlich gemäßigter dann, sage ich mal, die Einheiten angehen. Deswegen definitiv sehr, sehr guter Punkt. Was hältst du denn so von so Ganzkörper-Approaches? Also das wäre ja dann, sage ich mal, so das Extrem, ne? Also dass wir dann, sage ich mal, 6-mal pro Woche Ganzkörper trainieren. Da kommen mir dann schon, sage ich mal, so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht nicht ganz so effizient, denn wir trainieren dann, sage ich mal, viele verschiedene Muskelgruppen an einem Tag und müssen uns dann dementsprechend auch für diese dann immer einzeln aufwärmen. Und wenn wir dann, sage ich mal, nur 2 Arbeitssätze pro Einheit ableisten, weil wir insgesamt nur 12 Sätze maximal regenerieren können, dann müssen wir uns vielleicht ja über 3, 4 Aufwärmsätze vorbereiten, um dann letztendlich nur 2 Arbeitssätze abzuleisten. Und das wird halt irgendwo dann auch eventuell etwas ineffizient werden.
Ja, also ich glaube, das kommt auch zum einen auf den Punkt Präferenz drauf an. Wenn jemand eben kein Problem hat, mehr Übungen in einer Einheit zu absolvieren, sehe ich da nicht unbedingt einen Nachteil drin. Aber wie gesagt, also man kann es eben auch so auslegen, wenn man sagt, man trainiert wirklich Ganzkörper jeden Tag, was absolut möglich ist, wenn man eben dementsprechend den Stress anpasst, dass man sagt, man trainiert eben gewisse Muskelgruppen des Oberkörpers und des Unterkörpers, was aber automatisch nicht bedeutet, dass ich immer in jedem Training Isolationsübungen für den Trizeps ausführe, dass ich vielleicht in jedem Training Übungen für den Quadrizeps ausführe, sondern dass die Frequenz dieser Muskelgruppen auch irgendwo davon abhängig mache, wie viel Volumen möchte ich über die Woche akkumulieren, was dann eben in diesem Beispiel dazu führen kann, dass ich vielleicht schon Einheiten habe, wo ich wirklich jede Muskelgruppe sozusagen gezielt bearbeite mit Übungen. Aber es kann auch beispielsweise sein, dass ich einfach Einheiten habe, wo ich gewisse Muskelgruppen des Oberkörpers und des Unterkörpers trainiere, das sozusagen auch in gewisser Art eine Ganzkörpereinheit ist. Vielleicht nicht in der klassischen Definition, aber ich dahingehend eben ja die jeweiligen Einheiten dahingehend anpasse, wie viel Volumen ich eben für die jeweilige Muskelgruppe für die Woche in der Woche akkumulieren möchte. Und das, glaube ich, einfach wichtig, so ein bisschen aus diesem Schubladendenken auszubrechen, dass man eben einen gewissen Split machen muss. Heißt, ich mache entweder Oberkörper, Unterkörper, ich mache entweder einen Fünfer-Split, ich mache entweder Push-Pull-Beine. Man hat da einfach viel mehr Möglichkeiten. Es ist nicht unbedingt nötig, da komplett kreativ zu werden. Es reicht für die meisten auch einfach, wenn man sich eben diese grundsätzlichen Splits anschaut und überlegt, okay, was macht für mich Sinn und das dann eben für sich nutzt. Aber es ist auch absolut denkbar, dass man, wie vorhin schon angesprochen, einfach in Unterkörpereinheiten Curl. Das ist absolut möglich, dass man beispielsweise dass man Leg Curls ausführt, wenn man seine Brust trainiert. Es kommt halt eben ganz darauf an, wie gestalte ich den Stress pro Einheit und wie geht das letztendlich mit meinen individuellen Erholungszeiten einher.
Genau. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich denke, ja, damit können wir den ja, die Frequenz auch soweit abschließen. Und ich denke, hier setzen wir dann auch so einen Cut. Das Skript geht eventuell noch ein bisschen weiter, aber das können wir uns dann ja gegebenenfalls für eine weitere Episode dann aufheben. Ich denke, wir haben hier ja einiges an Mehrwert geschaffen. Vielen Dank, Frederik, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr cooler Talk. Und ja, hey, wir haben noch eine Spotify-Playlist. Die nennt sich Hypertrophy Cast Playlist auf Spotify und da packen wir am Ende von jeder Episode immer so ein Lied drauf, ein, was dich im Gym gut pusht bei einem harten Satz Kniebeugen oder so. Hast du da vielleicht einen guten Track?
Ja, da muss ich kurz überlegen. Also ich bin eher so der Hip-Hop-Hörer.
Und, ja, sehr gerne.
Bin da auf Oldschool als auch auf der New-School-Schiene. Und auf der New-School-Schiene ist letztens ein Track rausgekommen von, ich glaube, von Gunner, der nennt sich Hot und der hat so einen ganz, ganz geilen Beat.
Okay.
Der ziemlich ja, motivierend ist, finde ich.
Nice.
Aber ja, kann der eine oder andere mal reinhören. In meiner Playlist ist er auf jeden Fall. Vielleicht landet er auch in der anderen, aber
cool, packe ich rein.
Das höre ich zurzeit ganz gern.
Nice. Ich nehme von Know Me Self Therapy. Das ist auch so ein Track, der mich früher, so vor allem gegen Anfang meiner Trainingskarriere, immer krass gepusht hat. Ich hatte noch so eine ganz alte Playlist, wo so diese ganzen klassischen Rock-Metal-Lieder drin sind. So, ich glaube, so womit jeder angefangen hat. So, mittlerweile höre ich das nicht mehr so krass, aber dieser Track gibt mir immer gute Vibes beim Training. Deswegen, den packe ich ja noch mit rein. Und ja, hey, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn die Episode euch gefallen hat, ne, wie immer, lasst ein Like da bei YouTube, abonniert das Ganze bei Spotify und lasst eventuell eine iTunes-Bewertung da. Das wird mich mega freuen. Und ja, hey, danke nochmal, Frederik, für die coole Unterhaltung. Und
ja, danke dir, Luis.
Wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ebenso, bis dann.
Ciao, ciao.